Deutschlandfunk Kultur Lesart.
So ein Buchtitel macht einen doch gleich mal neugierig. Der Titel »Das schöne Leben der Toten – vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende«. Die Schweizer Autorin Milena Moser hat dieses Buch geschrieben. Sie hat schon einige sehr erfolgreiche Bücher veröffentlicht. Und zu ihrem jüngsten schreibt jetzt der Verlag Kein und Aber. Milena Moser hat eine sehr persönliche Geschichte geschrieben. Ihr Partner Viktor Mario Sabaya ist schwer krank. Doch er sieht seinem Ende ohne Furcht entgegen, denn er weiß, den Toten geht es blendend. Milena Moser lebt in den USA. Sie ist jetzt in San Francisco für uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Moser.
Danke, freue mich, dass ich hier bin.
Eine sehr persönliche Geschichte. Also, das haben Sie sich wahrscheinlich sehr genau überlegt, ob Sie über die Krankheit Ihres Partners schreiben, über Ihre eigene Angst vor seinem Tod schreiben. Was hat Ihnen denn den Anstoß gegeben, dieses Buch wirklich anzugehen?
Ich muss ehrlich sagen, anfangs habe ich gar nicht so viel überlegt. Es war einfach so, dass mein Sohn und seine Freundin haben uns über Weihnachten besucht letztes Jahr und die wollten einfach irgendwie wissen, wie geht das mit dem Dia de los Muertos? Könnt ihr das nicht mal aufschreiben, wie man das macht, so einen Altar baut? Und das sollte erst so eine Anleitungsbroschüre für den Privatgebrauch werden. Und ich habe dann angefangen, Viktor auszufragen, eigentlich zu interviewen. Und da kam immer mehr und ich merkte, relativ bald, das wird was Größeres, das wird ein Buch. Und ebenso schnell war mir klar, dass ich nicht über den Tod und den Umgang mit dem Tod und dem Sterben und der Trauer schreiben kann, ohne unsere Situation mit zu beschreiben.
Dieser Dia de los Muertos, darüber werden wir noch reden, das ist dieser Festtag für die Toten, der in Mexiko gefeiert wird, inzwischen auch an vielen anderen Orten der Welt gefeiert wird.
Ja.
Aber lassen Sie uns erst noch kurz reden über Ihren Partner Viktor Mario Sabaya. Der ist ja ganz tief verwurzelt in der Kultur seiner Herkunft. Sie schreiben über ihn mal, er sei ein mexikanischer Indianer, ein Conchero und ein Imaginero und außerdem natürlich ein Künstler. Aber erklären Sie uns mal bitte, was ist das, ein Conchero und Imaginero?
Die Concheros, das sind diese traditionellen Tanzgruppen, das heißt wörtlich heißt das, glaube ich, der die Laute mit sich rumträgt oder mit die Laute, nicht mal die Laute spielt, ja, der mit der Laute. Und die haben diese Rituale, die Regentänze und Sonnentänze und Rituale zum Heilen von Kranken. Und Imaginero ist der, der befugt ist, gewisse Bilder zu legen mit gefärbter Holzwolle oder mit Blumenblüten. Und das sind traditionelle Bilder, die eine bestimmte Bedeutung haben, diese Rituale. Von denen weiß ich immer noch recht wenig, weil Viktor immer sagt, warum interessiert dich das? Das ist nicht deine Kultur. Als er noch in Mexiko lebte, war er sehr stark in dem verwurzelt und das war sein Leben, das war geprägt von seinem Maisfeld und dem Rhythmus, den das Maisfeld vorgibt und die Rituale, die auch irgendwie alle mit der Landwirtschaft, mit dem Maisanbau vor allem verknüpft sind. Also wann man Regen braucht, wann man Sonne braucht.
Und all das hat er auch mitgenommen in sein Leben in den USA, auch in seine Kunst mit hineingenommen, so habe ich das verstanden in Ihrem Buch. Jetzt muss man dazu auch wissen, dass Ihr Partner schon viele Jahre mit sehr schweren, sehr bedrohlichen Erkrankungen lebt. Sie zählen da auf Nierenversagen, Herzfehler, Schlaganfälle, Hirnblutung, Lungenentzündung und ich glaube noch mehr. Also die Ärzte verstehen gar nicht, warum er eigentlich noch lebt.
Warum er noch lebt, ja.
Das taucht immer wieder auf in Ihrem Buch, ohne dass Sie das ins Zentrum rücken würden. Wenn man jetzt überzeugt ist wie Ihr Partner, dass die Toten eigentlich das bessere oder ein schönes Leben überhaupt haben, was heißt das für das Leben mit solchen Krankheiten?
Das heißt nicht, dass man nicht leidet, aber ich glaube, das ist eine Urangst des Menschen, die Angst vor dem Tod, vor dem eigenen Tod, vor dem Sterben. Es gibt auch Philosophien, die sagen, alle anderen Ängste erwachsen aus dieser einen großen Urangst. Und wenn man die nicht hat, bekommt das Leben eine vollkommen andere Färbung, was nicht heißt, interessanterweise haben mich viele Menschen angesprochen auf das Buch und gesagt, ja, aber wenn die Toten so schön haben, warum dann nicht gleich sterben? Warum am Leben hängen? Aber was ich bei Viktor sehr stark erlebe, ist diese unbändige Lebenslust, die, glaube ich, gerade daher kommt, dass der Tod nichts Bedrohliches hat. Das gibt dem Leben einen ganz besonderen Glanz, weil es nicht überschattet ist von dieser Angst oder von dieser Wehmut. Es wird zu Ende gehen. Ja, es wird zu Ende gehen. Aber solange man da ist, ist es schön, auch wenn man gerade mal im Krankenhaus ist.
Und der Hintergrund dafür, eben diese andere Seite, das schöne Leben der Toten. Inwiefern haben die Toten denn ein schönes Leben nach den Vorstellungen in der mexikanischen Kultur?
Also, wenn ich Victors Angaben richtig interpretiere, ich habe da schon immer noch ein paar Fragen, weil zum Beispiel in seinem Paradies spielt Sophia Loren eine wichtige Rolle, die ja weder Mexikanerin ist, noch tot ist, noch seinem Glauben angehört, aber die wird in seinem Paradies vorhanden sein und auf ihn warten.
Das ist ja mal
so, wie ich es verstanden habe, ist das, es ist ein sehr weltliches Paradies.
Aha.
Und so wie ich es verstanden habe, ist es, was immer du dir wünschst. Also das Leben nach dem Tod ist alles, was du dir wünschst, was du dir vorstellen kannst. Alle Schmerzen sind weg, alle Ängste sind weg, alles Leiden ist weg. Und solange sich noch jemand an dich erinnert, bleibt eine Verbindung zu den Menschen, die noch leben, die dich lieben. In Victors Tradition ist das, was man nach dem Tod mitnimmt und deshalb auch das, was im Leben am wichtigsten ist, sind Freundschaften, Lieder und der Duft von Blumen.
Was ich daran ja auch so interessant finde, das schreiben Sie auch in dem Buch, und das ist ja ein fundamentaler Gegensatz zu unseren christlichen Vorstellungen, dass jeder ins Paradies kommt, egal ob er nun ein frommes, anständiges oder anderes Leben geführt hat. Also man muss sich das Paradies nicht verdienen auf dieser Seite der Welt. Wie verträgt sich das eigentlich mit dem doch auch sehr tief verankerten Katholizismus in Mexiko?
Das ist natürlich schon anders für die katholischen Mexikaner als für die Indigenen. Das gibt dann so Mischformen, da gibt es alle Varianten, also alle Färbungen. Aber der Dia de los Muertos, der wird wirklich in ganz Mexiko und von allen mit Leidenschaft gefeiert. Aber natürlich, je katholischer geprägt jemand ist, desto mehr glaubt er natürlich an die Hölle und weniger an diese traditionellen toltekischen Vorstellungen vom Himmel. Das sind ja dann auch andere Götter involviert.
Und dieser Dia de los Muertos, den Sie erwähnen, das ist sowas wie das Zentrum Ihres Buches, auf den kommen Sie immer wieder zurück. Heute ist das ja so ein bisschen so, dass der sich ja auch wie Halloween so langsam ausbreitet über die ganze Welt.
Ja.
In Mexiko aber wirklich noch eine ganz andere und tiefere Bedeutung hat, so wie Sie das beschreiben, dass da eben wirklich die Toten gefeiert werden, für sie gekocht wird, für sie geschmückt wird, sie eingeladen werden, über sie geredet wird. Und da fand ich interessant, dass Sie schreiben, dass durchaus auch respektlos über die Toten geredet wird und geredet werden soll. Schaffen Sie das denn, wenn Sie dabei sind, auch respektlos über tote Freunde zu reden?
Nicht respektlos, aber in der Art, wie ich es eben im Leben auch getan habe. Und das ist, was Victor mir beigebracht hat, ist, dass die Beziehung zu einem Menschen endet nicht mit dem Tod, sondern mit dem Vergessen. Und diese falsche Ehrfurcht, mit der man über jemanden redet, wenn er tot ist, die schafft eine Distanz, die gar nicht nötig ist. Und ich beschreibe das im Buch in einem Jahr, als ein sehr naher Freund von mir gestorben war, der Mann meiner besten Freundin. Und ich habe den immer so in den Arm geboxt, weil ich habe mich immer wahnsinnig über ihn geärgert, weil ich fand, er mache meiner Freundin unnötige Sorgen. Und nichts Schlimmeres, als dass er so ist, ganz plötzlich gestorben. Und als ich am Dia de los Muertos über ihn redete, war genau dieses Gefühl wieder da. Und diese plötzliche Nähe, die entstand durch dieses über ihn reden, wie ich früher über ihn geredet habe. Also der Tod ist nicht so eine künstliche Barriere, dass die Beziehung endet nicht mit dem Tod.
Ich fand ja interessant, als Sie vorhin gesagt haben, dass Ihr Partner aus Mexiko zu Ihnen sagt, das ist nicht deine Kultur, da musst du vielleicht auch gar nicht so viel wissen. Wenn wir das jetzt mal umdrehen.
Ich habe nie ein Maisfeld gehabt.
Zum Beispiel. wenn wir das mal umdrehen. Schweizerinnen wie Sie, Schweizer, die gelten ja ähnlich wie wir Deutschen doch eher als reserviertere Menschen, kühlere Menschen. Und diesen freudvollen, direkten Umgang mit dem Tod, den Sie da immer wieder beschreiben für Mexiko, kann man sich den denn aneignen als Schweizerin, ohne sich selbst völlig zu verleugnen?
Nicht komplett. Also ich kann meine innere Schweizerin nicht ablegen, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt von dieser Kultur und lerne immer noch viel davon. Und ich habe ja beides so gleichzeitig kennengelernt. Ich hatte, bevor ich mich in Victor verliebte, keine Ahnung von der mexikanischen Kultur, konnte kein Wort Spanisch. Und das ist beides so gleichzeitig in mein Leben gefallen. Die ständige Nähe des Todes und aber gleichzeitig auch eine andere Möglichkeit des Umgangs mit dem Tod. Und das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich kann sehr viel davon nehmen, aber nicht alles.
Ich fand ganz interessant zu lesen in Ihrem Buch, wie Sie beschreiben, wo diese Tradition eigentlich herkommt, schon tief aus der Kultur der Azteken, wie man da über den Tod gedacht hat, wie sich das tradiert hat, wie Sie aber auch in ganz andere Richtungen schauen. Zum Beispiel sagen Sie, Eine ihrer Bibeln sei ein Buch von einem deutschen Autor, nämlich Arbeit und Struktur von Wolfgang Herrndorf. Mhm. Das ist ja ein Buch, das er geschrieben hat, als er an einem Hirntumor erkrankt war und bevor er sein Leben selbst beendet hat. Warum ist denn dieses Buch eine ihrer Bibeln?
Das ist eine interessante Frage, weil als ich dieses Buch las, hatte ich überhaupt keinen Bezug zum Tod, zum Sterben, zu kranken Menschen in meinem Umfeld. Ich muss gerade überlegen, ob das stimmt. Fast nicht. Stimmt nicht ganz, aber fast nicht. Ich habe das Buch angefangen zu lesen, weil ich einfach Fan war von Herrndorf. Und dann hat es mich wahnsinnig beeindruckt, weil so viel Weisheit darin ist. Und es ist so für mich so herzzerreißend, dass diese Einsicht erst unter diesem massiven Druck entsteht, dass er von solchen Zweifeln geplagt war, sein ganzes Leben lang, und diese Romane nie fertig geworden wären. Diese wunderbaren Romane, die er nicht für würdig befand, die in seiner Schublade verrotteten, bis er so krank war, dass er sagte, okay, jetzt oder nicht. Und dann hat er einen nach dem anderen beendet. Und es sind großartige Bücher, ohne die wir ärmer wären. Und ich glaube, er sagt irgendwo, ich glaube, nach einem Jahr zieht er Bilanz und sagt, ich lebe jetzt so, wie ich immer hätte leben sollen. Und das, als ich mit Victor zusammenkam, hat mich das wahnsinnig an diese Stelle erinnert. Ich lebe so, wie ich immer hätte leben sollen, ohne diese ständige Angst. Was kommt als Nächstes? Was bedeutet das? Was denken die Leute über mich? Bin ich gut genug? Ich lebe jetzt. Das ist alles, was wir haben.
Und davon erzählt Milena Moser in dem Buch, das sie gemeinsam mit Victor Marius Sabaya geschrieben hat. Das schöne Leben der Toten, vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende. Im Verlag Kain und Aber ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Moser.
Danke Ihnen.